Über die Passionsgeschichte Christi kann man unglaublich viel sagen. Ne? Es ist eine Geschichte, die voll ist mit bedeutungsvollen Handlungen. Es gibt Predigten, die eine einzelne Handlung dieser Passion nehmen und füllen mit dem, was uns die Bibel dazu sagt, ja, warum das geschehen musste. Angefangen bei der Verratung oder beim Verrat durch Judas Iskariot, das Verlassen seiner Freunde, das Wegrennen seiner Freunde, das Verhör vor den römischen Mächten, bis hin zum Weg nach Golgatha, das Tragen des Kreuzes bis zum eigenen Zusammenbruch und dann, was am Kreuz selber geschieht, ja. Die Zurufe zu Jesus, die barmherzigen Blicke Jesus auf die römischen Soldaten, aber auch auf seine eigene Mutter, auf den Jünger Johannes, bis hin zu den letzten Aussprüchen Jesu. Der Durst, das Versagen des menschlichen Körpers und bis hin zum schrecklichsten Ausspruch: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe letztes Jahr auch an Karfreitag gepredigt und da habe ich erklärt, was das Schlimmste am Kreuz ist. Das Schlimmste am Kreuz, und das möchte ich heute Morgen nochmal sagen, das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte ist nicht die Folter. Und es ist nicht das Entblößtsein. Das sind alles schlimme Dinge. Aber es gibt Menschen, die ebenfalls Qualen erleiden mussten und müssen. Das Schlimmste, was Jesus passieren konnte, ist, was er in diesem Ausspruch ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der seit Ewigkeit in der Gegenwart Gottes war, ist getrennt von allen. Von Gott selbst. Er selbst wurde zur Sünde. Er selbst wurde zur Trennung von Gott. Gott verlässt ihn und lässt ihn alleine in der Finsternis zurück. Ich habe überlegt und Gott gefragt, ja, Herr, okay, was soll ich denn heute machen? Ne? Was brauchen wir an Karfreitag? Und ich habe eine relativ überraschende Antwort bekommen. Ich werde heute nicht einen Teil dieser Passionsgeschichte nehmen und für euch schön hermeneutisch darlegen, sondern ich möchte euch heute das Evangelium erzählen. Die Geschichte, die in dem Kreuz mündet. Die Erklärung, warum das Kreuz notwendig war. Das Kreuz stellt uns zwei Fragen. Wenn wir nur die Gerechtigkeit Gottes haben, dann stellen wir uns die Frage nach dem Warum. Wenn Gott nur gerecht ist, dann stellen wir uns die Frage, warum das Kreuz? Warum tut er das? Er müsste es nicht tun. Und wenn wir nur die Liebe Gottes haben, aber nicht die Gerechtigkeit, dann stellen wir uns die Frage, warum auf diesem Weg? Ging es nicht auch anders? Also ging es nicht auch leichter? Kann Gott nicht einfach so vergeben? Ihr Lieben, ich glaube, wir sind nicht dazu aufgerufen, unsere eigene Schuld immer wieder hochzureden. Aber ich glaube, wir sind aufgerufen, zu verstehen, warum das Kreuz notwendig ist. Warum das Kreuz notwendig ist und warum das eine so gravierende Tat war von Gott. Und ich möchte euch heute Morgen am Anfang erstmal etwas Unangenehmes vorlesen, weil ich euch etwas verdeutlichen möchte. Ich glaube, dass das Kreuz aus eben genau zwei Gründen an Kraft verliert heutzutage. Es verliert an Kraft, weil die Liebe Gottes kleingeredet wird. Und es verliert an Kraft, weil die Gerechtigkeit Gottes kleingeredet wird. Wenn wir beides erhöhen und wir einen Gott vor Augen haben von unendlicher Liebe, aber auch von absoluter Gerechtigkeit, dann bekommt das Kreuz und die Tat Jesu die Kraft in unserem Leben, die es ursprünglich hatte. Bei den Leuten, die ihn dort sahen. Und wo selbst ein römischer Hauptmann und ein römischer Soldat zu diesem Jesus aufblickt und sagt, das war der Sohn Gottes. Es kann nicht anders sein. Hier wird die gesamte Liebe und die gesamte Gerechtigkeit Gottes offenbart. Das ist keine menschliche Tat. Das Evangelium beginnt nicht mit dem Auftreten Jesu. Wenn wir über die frohe Botschaft sprechen, und das ist so wichtig, ihr Lieben, deswegen mache ich das heute Morgen. Es ist so wichtig, dass wir das Evangelium kennen. Mehr als alles andere. Und dass wir es im Schlaf den Leuten sagen könnten. Dass wir es auf 10 verschiedene Art und Weisen sagen können. Dass wir es erzählen können. Dass wir es rezitieren können. Dass wir es den Leuten darlegen können. Dass wir es spontan als Theaterstück aufführen könnten. Wir müssen das Evangelium kennen. Und noch viel mehr, wir müssen das Evangelium selber für uns immer wieder hören. Wir müssen es für uns selber hören. Wir haben das ganze Jahr über Predigten mit guten Themen und mit wichtigen Themen für unser Leben. Aber wir brauchen zuallererst das Evangelium. Und ich selber höre mir immer wieder das Evangelium an. Ganz bewusst. Ich gehe auf YouTube und ich gebe ein Gospel oder Evangelium. Ja? Und ich höre es mir an. Ich kenne die Botschaft von meinem Kopf. Aber das Allerwichtigste ist, dass die frohe Botschaft in uns verankert ist. Und die frohe Botschaft beginnt mit dem Anfang. Am Anfang war das Wort. Das ist ein so gravierender Satz. Warum? Weil es bedeutet, nicht nur, dass am Anfang Gott war, sondern dass Gottes Eigenschaften von Anfang an bestanden. Dieses Wort in Johannes 1, am Anfang war das Wort, das dann später Mensch wird in Jesus Christus. Dieser Logos, das ist der ultimative Standard, die ultimative Wahrheit Gottes. Jesus war nicht einfach nur ein Mensch, sondern in Jesus war die gesamte Wahrheit Gottes vermenschlicht. Ist doch unfassbar, oder? Die gesamte Wahrheit Gottes, die gesamte Gerechtigkeit, die gesamte Liebe, die gesamte Weisheit, alles, die Fülle der Gottheit, steht einmal in der Bibel. Die Fülle der Gottheit war in Jesus Christus. Alles, was Gott ausmacht, so könnte man es umgangssprachlich sagen, alles, was Gott ausmacht, war von Anfang an da. Gott verändert sich nicht. Und es ist so wichtig, dass die Menschen wissen, wer Gott ist. Damit fängt es an. Wer ist Gott? Gott ist Liebe. Amen. So viele Christen glauben das nicht. Gott ist Liebe. Er liebt dich unendlich. Bevor er die Welt schuf, hat er dich ausgedacht. Epheser 1. Bevor Gott die Welt schuf, hat er dich erwählt, dass du heilig, gerecht und Kind Gottes sein sollst. Von Anfang an, so wie wir es gesungen haben, war seine Motivation die Liebe. Das ist die wichtigste Eigenschaft Gottes. Am Ende bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Liebe aber ist das Größte von diesen dreien. Die Liebe ist das Größte. Aber Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott ist heilig. Heilig bedeutet, dass er nichts in seiner Gegenwart duldet, was nicht seinem Wesen entspricht und dass er unveränderlich ist. Die Liebe ist die Antwort auf die Frage nach dem Wesen Gottes. Wie ist Gott? Nach welchem Maßstab handelt Gott? Und das, die Antwort ist Liebe. Immer. Gott handelt nie aus etwas anderem heraus als Liebe. Das müssen wir verstehen. Auch im Alten Testament. Er kann gar nicht anders, als aus Liebe zu handeln. Aber er ist auch heilig. Das bedeutet, alles, was dieser Liebe widerspricht, wird nicht geduldet von Gott. Es kann nicht bestehen in seiner Gegenwart. Und Gott ist gerecht. Das bedeutet, dass er alles, was seiner Liebe widerspricht und was seinem Wesen widerspricht, dass er es ausgleichen wird. Dass er es beurteilen wird. Die Liebe Gottes bedeutet, wie er handelt. Die Heiligkeit Gottes bedeutet, dass er so bleibt, wie er ist. Und die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass er alles, was nicht seiner Liebe entspricht, am Ende zerstören wird. Alles, was nicht seinem Wesen entspricht, wird nicht existieren in seiner Gegenwart. Und das ist für uns ein Problem. Das größte Problem für uns Menschen ist, Gott ist gut. Das ist das größte Problem. Das größte Problem ist nicht, dass Gott mal zornig ist. Wisst ihr, die Griechen zum Beispiel oder die Römer, die hatten auch Götterwelten. Da gab es auch zornige Götter und liebende Götter. Aber die hatten gegenseitig Probleme. Die Götter der Griechen und der Römer sind nicht besser als die Menschen. Deswegen hatten die Menschen auch keine Angst vor diesen Göttern. Weil die sind ja genau wie wir. Die sind genauso schlecht wie wir. Und die sind genauso dumm wie wir. Und die sind genauso verfressen wie wir. Und die bekriegen sich genau wie wir. Aber unser Gott nicht. Unser Gott ist gut. An sich ist es keine schlechte Botschaft. Aber wir sind es halt nicht. Wir sind nicht gut. Gott ist gut. Alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. Da gibt es so ein Lied, ne? Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Ist, glaube ich, ein bisschen älter. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Nur die Tatsache ist, wir sind nicht gut. Da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Sie alle am Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Lasst euch nicht betrügen. Kein Ungerechter wird das Reich Gottes erben. Und das ist die große Frage. Die große Frage des Evangeliums ist nicht, liebt dich Gott? Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jeder Mensch. Das kannst du jedem Menschen sagen. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Die große Frage des Evangeliums ist nicht, ob Gott gut ist. Gott ist gut. Und Gott sagt selber, er hat keine Lieblinge. Er sieht kein Ansehen der Person. Es gibt nicht Menschen, zu denen ist er gut und Menschen, zu denen ist er schlecht. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Sein Wesen ist gut. Unabhängig von der Person. Die große Frage des Evangeliums ist, bist du gerecht? Bist du gerecht? Ihr Lieben, das ist die Frage der Bibel. Bis zum Kreuz. Lest das Alte Testament mal in dieser Hinsicht. Überall werdet ihr es lesen. Der Gerechte und der Ungerechte. Der Gerechte und der Ungerechte. Der Gerechte bekommt dies, der Ungerechte bekommt das. Mit dem Ungerechten handelt Gott so, mit dem Gerechten handelt Gott so. Die Frage ist, bist du gerecht oder bist du ungerecht? Und das ist so eine erschreckende Botschaft. Ich möchte, dass wir uns heute ein bisschen Zeit nehmen mit diesen Gedanken. Weil wir reden hier nicht von irgendeinem Richter, wir reden hier von einem Gott, von dem Gott, der die Welt geschaffen hat. Schau dich um. Alles, was du siehst hier in diesem Raum, ist von Menschen verarbeitet worden. Aber ohne Gott wäre hier gar nichts. Schau dich selber an, deinen Körper. Du bist der komplexeste Organismus, den es gibt. Okay? Du hast mehr neuronale Verbindungen in deinem Gehirn, als es Planeten gibt im Universum. Okay? Wir sind so unglaublich komplex. Wir sind in einer Welt, die einzigartig ist. Dass hier überhaupt Leben entstehen konnte, ist ein Wunder, nämlich ein Wunder Gottes und war seine Idee. Es ist alles seine Idee. Seine Idee. Und die Menschen vergessen Gott. Vergessen Viele von euch haben Kinder. Wisst ihr, wir sind Menschen und sind fehlerhaft. Aber überlege dir, dass du deinem Kind alles gibst, was du hast. Alles. Du verschaffst deinem Kind 18 Jahre lang das schönste Leben, das ein Mensch nur haben kann. Und nach 18 Jahren in der Volljährigkeit und Mündigkeit sagt dieses Kind, ich will von dir nie wieder etwas hören. Versteht ihr, wie krass das ist? Das haben die Menschen gemacht. Gott gab ihnen alles. Er gab ihnen sogar die Verantwortung über seine Schöpfung. Er hat gesagt, ich gebe sie euch. Ihr dürft sie genießen. Und jeder Mensch auf dieser Erde sagt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Kein Mensch will Gott von sich aus. Niemand. Der Mensch will nur sich selber. Wenn wir aus unserer Kraft entscheiden müssen, zwischen Gott und uns, dann wählen wir uns. Das ist Fakt. Wir wählen uns. Und vielleicht können wir daraus verstehen, dass ein Zorn entsteht bei Gott. Und das ist kein Zorn, der ungelenkt ist, ja, oder aus Emotionen herauskommt und wieder geht, sondern es ist ein gerechter Zorn. Ich habe das mal in einer Predigt so beschrieben. Mein Sohn, der Daniel, der hat vor ein paar Jahren, wo er noch nicht so lange bei uns war, hat er eine Angewohnheit gehabt, immer die Herdplatten aufzudrehen. Okay? Und das haben wir irgendwann gemerkt, ne? Und es war halt gefährlich. Und dann sind wir immer hingekommen und haben gesagt, das darfst du nicht. Und haben ihn geschimpft und haben die Herdplatten wieder ausgemacht. Dann hat er es wieder gemacht. Dann sind wir wieder gekommen und haben gesagt, das darfst du nicht, Daniel. Hör auf, das ist gefährlich. Du kannst dir da richtig wehtun, weißt du das? Oder unserem Haus kann was passieren. Dann haben wir es wieder runtergedreht. Und hat es wieder und wieder gemacht. Und irgendwann gab es einen Klaps auf die Finger. Und er hat geweint. Er hat vielleicht nicht verstanden, was da passiert ist. Aber diese Tat, dass wir ihn geschimpft und auch bestraft haben, war nicht heraus aus einer Selbstsucht, aus einem ich will hier bestimmen, wie es läuft. Sondern ich sah, dass er etwas tut, was Schaden anrichten wird. Ihm selber oder uns. Und der einzige Weg, ihn davon abzuhalten, war, ihm diese Grenze zu setzen. Und genauso sagt Gott es auch. Gott lässt nicht zu, dass der Mensch für Ewigkeit alles zerstören wird, was er geschaffen hat. Das wird Gott nicht zulassen. Ihr müsst verstehen, dass Gott etwas versprach. Er hat ja schon mal die Menschen vernichtet, Großteil der Menschheit, bei Noah. Und danach sagte er, ich werde nie wieder euch vernichten. Ihr macht zwar alles kaputt, was ich geschaffen habe, einschließlich euch selber. Ihr macht alles kaputt, aber ich werde euch deswegen nicht jedes Mal töten. Ich werde euch freien Lauf lassen, aber ich verkürze eure Lebenszeit. Ihr dürft nicht mehr so lange leben, keine 900 Jahre mehr, sondern nur noch so 120 Jahre ungefähr. So lange dürft ihr leben. Und dann sagt die Bibel, jedem Menschen ist bestimmt zu sterben, danach das Gericht. Gott sagt, okay, ich gebe euch in diesem Leben freie Hand. Ich werde euch nicht aufhalten. Wenn jemand euch fragt, warum hält Gott nicht das Böse auf, dann könnt ihr antworten, weil er es versprochen hat. Er hat versprochen, die Menschen nicht aufzuhalten. Er hat ihnen diese echte Freiheit gegeben, weil er nur freie Menschen bei sich haben möchte. Weil das Wesen der Liebe Freiheit ist. Und deswegen sagt er, ich gebe euch die Freiheit. Ich habe sie euch von Anfang an versprochen. Ich habe euch gesagt, ihr bekommt die Freiheit, über diese Erde zu herrschen, also gebe ich sie euch. Und ich werde euch nicht daran hindern, wie ihr euch auch entscheidet. Aber es wird einen Tag geben, so sagt der zweite Petrusbrief, dass Gott die Verheißung nicht hinauszögert, sondern er wird dem Ganzen ein Ende setzen. Das hat er von Anfang an gesagt. Er wird dem Ganzen ein Ende setzen. Und an diesem Tag, dann, wenn das Ende kommt, dann wird diese Frage gestellt werden. Bist du gerecht oder bist du ungerecht vor Gott? Und das ist so eine erschreckende Botschaft. Wir lesen das im Alten Testament wieder und wieder. Zephania zum Beispiel, Zephania 3. Sie wollen nicht gehorchen, noch sich zurechtweisen lassen. Sie wollen auf den Herrn nicht trauen, noch sich zu Gott halten. Ihre Obernen sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Wölfe am Abend, die nichts bis zum Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind leichtfertig und voller Trug. Die Priester entweihen das Heiligtum. Sie deuten das Gesetz nach Freveln. Der Herr handelt gerecht in ihrer Mitte und er tut nichts Arges. Er bringt jeden Morgen sein Recht ans Licht und es bleibt nicht aus. Aber der Frevler kennt keine Scham. Ich habe Völker ausgerottet, ihre Burgen verwüstet und ihre Gassen leer gemacht, dass niemand mehr darauf geht. Ihre Städte sind zerstört, dass niemand mehr darin wohnt. Ich sprach, mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen lassen. So würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und nichts von dem kommen, womit ich sie heimsuchen will. Aber sie sind seit Anfang dabei, alles Böse zu tun. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis auf den Tag, an dem ich zum letzten Gericht auftrete. Mein Beschluss ist es, die Völker zu versammeln und die Königreiche zusammenzubringen und meinen Zorn über sie auszuschütten. Die Glut meines Grimmes, alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden. Nur wer nicht anerkennt, wer Gott ist, fürchtet sich nicht vor dieser Botschaft. Jeder Mensch, der erkennt, wer Gott ist, der müsste bei diesen Worten auf die Knie fallen und sagen, ich brauche einen Ausweg. Gott wird kommen. Malachi 3, ich will meinen Boten senden. Er wird vor mir den Weg bereiten. Und bald wird kommen zum Tempel seines Herrn, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, er kommt. Wer wird den Tag seines Kommens ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, wie vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen Zauberer, Ehebrecher, Meineidige und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun. Witwen, den Tagelöhnern, den Witwen, den Waisen und den Fremdling unterdrücken und sich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Ihr redet hart gegen mich, heißt es dann später, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir denn gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die, die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt es, er hört es und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, die den Herrn fürchten und an seinen Namen denken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Es kommt ein Tag, der soll brennen wie ein Ofen. Alle Verächter und Gottlosen werden Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird weder Wurzel noch Zweige lassen. Ihr aber, die meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und das Heil unter ihren Flügeln. Gott unterscheidet ganz klar zwischen dem Gerechten und Ungerechten. Und vielleicht kommt die Frage, aber warum, wenn Gott uns alle liebt, warum vergibt er uns nicht? Und die Antwort ist, dass Gott nicht die einzige Partei ist, die im Gericht anwesend sein wird. Gott ist nicht der Ankläger, das müssen wir verstehen. Gott ist nicht derjenige, der immer den Finger auf dich zeigt und sagt, was tust du alles Schlechtes. Er ist nicht der Ankläger, er ist der Richter. Es gibt aber einen Ankläger und das ist der Teufel. Der Teufel ist das herrlichste Geschöpf, das Gott vor den Menschen gemacht hat. Und dieser Teufel wollte Gott sein. Und Gott erlaubte es nicht. Und dieser Teufel hat alles Recht, uns anzuklagen. Warum? weil der Mensch dem Teufel die Macht über die Erde gegeben hat. Gott gab dem Menschen ursprünglich die Macht über die Erde, aber der Mensch gab es dem Teufel. Deswegen kann der Teufel es in Matthäus 4 Jesus anbieten und kann sagen, ich gebe dir alle Reiche der Welt, denn sie gehören mir. Die Menschen haben es mir gegeben. Diese Welt, deswegen heißt er auch der Fürst dieser Welt, diese Welt gehört jetzt mir. Ich bestimme die Menschen, es sei denn, sie haben einen neuen König, nämlich den allein wahren Gott. Aber den wollen sie nicht, den haben sie verstoßen. Also bin ich ihr König und ich bestimme sie. Und dieser Teufel wird an diesem Tag des Gerichts auftreten, dann, wenn alle Menschen gestorben sind oder entrückt wurden und vor Gott stehen, dann wird dieser Teufel aufstehen und er wird sagen, okay, Gott, du bist gerecht. Du hast mich gerichtet, du musst sie auch richten. Und er richtet aufgrund des Gesetzes, denn Gott gab ein Gesetz in zweierlei Form. In schriftlicher Form und ins Herz. Kein Mensch hat eine Entschuldigung vor Gott. Niemand. Wenn jemand sagt, ja, aber ich konnte ja Gott nicht kennenlernen. Das ist eine Lüge. Jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Jeder Mensch kann die Schöpfung ansehen und sich Gedanken machen, woher das kommt. Jeder Mensch kann in sein Herz gucken und sehen, dass da ein Gesetz geschrieben ist, das ihm sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Und de facto ist, wir sind alle Lügner, wir sind alle Ehebrecher. Denn nach dem Maßstab Gottes ist nicht derjenige ein Ehebrecher, der die Ehe bricht, sondern der die Lust in seinem Leben, in seinem Geist zulässt. Nicht derjenige ist ein Mörder, der jemanden tötet, sondern derjenige gehört schon bestraft, der gegen seinen Bruder zürnt ungerechterweise. Diese Menschen haben schon ein Urteil vor Gott. Und der Teufel wird sagen, diese ganzen Menschen, alle Menschen, sie wollten dich nicht. Sie haben dir nicht gehorcht, sie sind alle Ungerechte. Deswegen sagt die Bibel, da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Wisst ihr, wie schrecklich diese Botschaft ist? Wir müssen die Tragweite dieser Botschaft verstehen, um das Kreuz zu verstehen. Wir sind ungerecht vor Gott. Wir alle. Und wir maßen uns auch noch an, Gott irgendwas vorzuschreiben oder uns selbst zu rechtfertigen. Ja, aber wir sind ja alle so schlecht. Das rettet dich nicht im Gericht. Ein Dieb kann sagen, ja, aber meine ganzen Kumpanen sind ja auch Diebe. Alle meine Freunde sind Diebe. Aber was, wenn alle seine Freunde vor demselben Richter stehen? Dann bringt diese Aussage nichts. Dann wird der Richter sagen, ja, das stimmt und mit ihnen bin ich gleich auch dran. Aber jetzt bist du dran. Und wir sprechen hier nicht über deine guten Taten. Deswegen bist du nicht vor Gericht. Wir sprechen hier über deine schlechten Taten. Niemand kommt vor Gericht wegen seiner guten Taten. Niemand kann vor Gericht sagen, der ein Kind getötet hat, ja, aber ich habe ja auch ein Kind gezeugt. Ist das nicht Karma? Ein Leben genommen, ein Leben geschaffen? Und der Richter wird sagen, deswegen bist du nicht hier. Du bist nicht hier, damit wir erörtern, was du Gutes gemacht hast. Du kannst noch so viel gespendet haben in deinem Leben. Aber wenn du einmal gestohlen hast, gehörst du bestraft. Und so stehen wir alle vor diesem Gott und haben nichts in der Hand, nichts. Das müsst ihr euch klar machen, das ist der Zustand der Menschheit. Sie alle werden sterben. Ihr kennt Menschen, die gestorben sind. Sie stehen vor Gott, dem Richter, eines Tages und sie haben nichts in der Hand gegen diesen Gott. Nichts. Sie haben nicht mal die Entschuldigung des Unwissens. Denn wenn Gott sie fragen wird, wusstest du, dass es falsch ist zu lügen, muss jeder Mensch sagen, ja, ich wusste es. Ich wusste, dass es falsch ist zu lügen. Ich habe es trotzdem gemacht. Und ich habe damit das Leben, das du mir geschenkt hast, verwirkt. Ich habe es verdorben. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nicht die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, sondern die Gerechtigkeit aus dem Glauben. So wie Gott zu Abraham spricht. Und weil er ihm glaubte, wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott kennt dich von Anfang an. Und du sitzt heute hier. Und die Tatsache, dass du hier sitzt und atmest und lebst, bedeutet, dass Gott es will. Er könnte deinem Leben ein Ende setzen, aber er tut es nicht. Er erträgt alles, was wir Schlechtes tun, weil er uns eine Hoffnung gegeben hat. Und diese Hoffnung heißt, du kannst zu mir zurückkommen. Du kannst zu mir kommen. Ich bin heilig, aber ich will, dass du zu mir kommst. Nur wenn wir kommen, und das beschreibt Jesus in einem Gleichnis, ja, von einer Hochzeit. Wenn Hochzeitsgäste kommen, die eine Kleiderordnung fordert und die Gäste kommen nicht in der Kleiderordnung, dann wird er sie rausschmeißen. Wir können nicht einfach zu Gott kommen und sagen, ja, ich komme so, wie ich bin. Wir dürfen nicht zu Gott kommen, wie wir sind. Wir würden sterben, wenn wir so kommen. Wir sterben so. Weil alles in der Gegenwart Gottes, was nicht ihm entspricht, pulverisiert wird. Und damit werden wir pulverisiert. Wusch. Ausgelöscht, so wie er es beschreibt. Sie werden wie Stroh sein, das angezündet wird. Sie werden verbrennen in einem Moment. Sie werden nicht bestehen können. So ist es mit uns auch. Die Frage ist also, wenn Gott uns zu sich ruft und Gott im Alten Testament die ganze Zeit ruft, kommt zu mir, dann ist die Frage, wie wir zu ihm kommen können, wenn wir nicht gerecht sind. Also müssen wir gerecht gesprochen werden. Und wir müssen gereinigt werden. Und uns muss vergeben werden. Und die Anklage, die gegen uns erhoben wird, muss legal gelöst werden. All diese Dinge kommen jetzt zusammen. Dass wir ein legales Problem haben, nämlich dass wir eine aufgeschriebene Schuld haben im Buch der Werke. Das ist ein Problem. Dass wir in unserem Wesen unrein sind. Das ist das zweite Problem. Dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das heißt, dass wir eigentlich einen Lohn bekommen oder eine Strafe bekommen für das, was wir tun. Und Gott sagte, okay, es gibt nur einen legalen Weg. Es gibt nur einen legalen Weg, dass die Menschen zu mir kommen dürfen. Die Schuld muss bezahlt werden. Gott ist gerecht. Es muss diese Schuld bezahlt werden. Das ist Fakt. Die Menschen müssen gereinigt werden in ihrem Wesen. Sie brauchen ein neues Wesen und neue Kleider. Sie können nicht so zu mir kommen. Es geht nicht. Und es muss eine Brücke geben zwischen Gott und den Menschen. Die Sünde, die Trennung von Gott, muss aufgehoben werden. Gott ist Gott und Gott ist Geist und die Menschen haben keinen Zugang zu Gott. Und die Menschen sind dort und Gott ist kein Mensch. Und all diese drei Dinge löst Gott und sagt, okay, ich werde Mensch. Okay, ich nehme die Schuld auf mich. Ich bezahle die Schuld. Und ich werde sie reinigen. Ich werde ihnen ein neues Wesen geben. Sie werden immer noch schlimme und schlechte Dinge tun. Aber ich werde ihnen ein neues Gewand geben, durch mein Blut reingewaschen. Der Todesengel wird an ihnen vorüberziehen. Daraus kommt ja auch dieses Bild des Lammes. Der Todesengel wird vorüberziehen. Und er wird sie nicht antasten. Und ich schenke ihnen die Gabe des ewigen Lebens. Ich schenke ihnen die Kindschaft. Sie dürfen meine Kinder sein. Ich schenke ihnen die Erbschaft. Sie dürfen erben. Sie bekommen alles, was ich habe. Ich schenke ihnen einen neuen Geist, ein neues Herz. Ich werde das steinerne Herz aus ihnen nehmen und ich werde ihnen ein neues fleischernes Herz geben. Ich werde ihren Sinn erneuern, ich werde ihre Gedanken erneuern und am Ende werden sie meine Kinder sein. Und Jesus spricht am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. In diesem Moment, wo Jesus Christus spricht, es ist vollbracht, fällt diese ganze Strafe von dir ab. Ihr müsst euch das vorstellen. In dem Moment, wo Jesus starb, war der Vertrag, der neue Vertrag von Gott unterzeichnet und zu uns hingeschoben. Und er bietet damit an, du kannst unterschreiben. Der Schuldbrief ist zerrissen. Sobald wir diesen neuen Vertrag unterschreiben, das ist ja auch das Wort Testament, das ist ganz wichtig, Testament heißt Vertrag. Der alte Vertrag ist nicht mehr gültig, sobald wir den neuen unterzeichnen. Das ist immer, ne? In der Geschäftswelt, wenn es einen Vertrag gibt, den muss man einhalten. Es sei denn, es gibt Vereinbarungen, dass der Vertrag nochmal modifiziert wird, wird ein neuer Vertrag aufgelegt und dann wird der neue Vertrag unterschrieben, dann gilt der neue Vertrag. Und der alte wird zerrissen, zerhäckselt, ja? In den Schredder. Und das steht genauso in der Bibel. Der Schuldbrief gegen uns, dieser alte Vertrag, in dem steht, du musst perfekt und gerecht sein. Sonst darfst du nicht zu Gott, der ist zerrissen. Den gibt's nicht mehr. Amen. Wenn Jesus spricht, es ist vollbracht. Der Tempel zerreißt in der Mitte. Von unten her. Er zerreißt. Und der, von oben her? Von oben her? Von unten her? Der Vorhang zerreißt von oben. Danke. Der Vorhang zerreißt und der Weg ins Heiligtum ist frei. Das heißt, Gott lädt den Menschen bildlich ein, zu ihm zu kommen. Er sagt, ab jetzt dürft ihr zu mir kommen. Versteht ihr, wie krass das ist? Wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen einfach mit ihm reden als ein Freund. Gott sagt, wir sind seine Freunde. Wir dürfen mit dem allein wahren Schöpfer sprechen, ohne uns zu fürchten, ohne uns zu schämen, ohne uns selbst zu reinigen. Wir dürfen zu ihm kommen und dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Wir dürfen seine Liebe empfangen. Wir dürfen bei ihm sitzen. Ich darf stundenlang mit Gott zusammensitzen und muss keine Angst haben, dass er mich immer anklagt oder dass er mich jetzt tötet. Ich darf für immer bei Gott sein, weil alles bezahlt wurde am Kreuz. Alles. Ihr Lieben, diese Botschaft braucht diese Welt. Oder? Diese Botschaft braucht diese Welt. Deswegen ist das die gute Botschaft, das Evangelium. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Ich darf bei Gott sein. Ich darf zu Gott für immer. Ich bekomme die Gabe des ewigen Lebens. Wenn ich jetzt umkippe und sterbe, ich weiß 100%, ich bin bei Gott. Ich weiß es. Nicht durch das, was ich tue. Ich bin nicht perfekt. Alles andere als perfekt. Ich weiß 100%, wenn ich jetzt sterbe, ich komme zu Gott. Ich werde sterben. Und dann werde ich schlafen. Und dann werde ich schlafen, bis Jesus kommt. Und wenn Jesus kommt, holt er mich ab. Und ich darf bei ihm sein für immer. Und das ist das, was Jesus für uns erlöst hat. Wisst ihr, wie krass das ist, wenn die Bibel sagt in der Offenbarung, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein, er wird mit ihnen sein, er wird ihr Gott sein und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Du wirst nie wieder weinen, du wirst nie wieder Schmerz empfinden. Du wirst dich nie wieder fürchten, du musst dir nie wieder Sorgen machen um dein Gewicht. Du musst nie wieder dir Sorgen machen um deine Finanzen. Du musst dir nie wieder Sorgen machen um deine Familie. Du musst nie wieder zornig sein auf jemanden. Du musst nie wieder einen Streit lösen. Du musst dich nie wieder schämen. Du musst dich nie wieder verstecken. Du musst nie wieder davonrennen. Du musst dich nie wieder selbst anklagen. Wir sind gerecht gemacht. Wir sind gerecht. Das ist die Botschaft heute, mit der ich jetzt ende. Und das müssen wir verstehen. Wir sind gerecht. Es gibt keine größere Tat, die uns gerecht machen könnte, als das, was Jesus getan hat. Es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Alles, alles, alles. Alles, was du verbockt hast, es ist alles bezahlt. Du kannst nicht gerechter sein, denn du bist gerecht, wie Gott gerecht ist. Weißt du das? Du kannst nicht gerechter sein. Es gibt niemanden, der gerechter ist als Gott. Und Gott sagt, ich rechne dir meine Gerechtigkeit an. Du bekommst meine Gerechtigkeit. Der Teufel hat gegen dich so wenig Anklage, wie er gegen Gott Anklage hat. Denn du bist gerecht, wie Gott gerecht ist. Nicht durch das, was du tust, sondern weil Gott dich gerecht gemacht hat. Er hat dich zu seinem Eigentum gemacht. Er hat für dich bezahlt. Er hat es für dich getan. Er ist derjenige, der dein Leben erhält. Er ist derjenige, der dich empfängt. Er ist derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat. Denn darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn hingegeben hat als Sühne für unsere Sünden. Ihr Lieben, das ist das Evangelium, zuzüglich noch die Auferstehung. Die kommt später. Die ist wichtig, das ist das wichtigste Ereignis der Geschichte. Das Kreuz ist nicht das wichtigste Ereignis, die Auferstehung ist das wichtigste Ereignis. Denn dadurch bekommen wir das neue Leben. Das Kreuz bedeutet, uns ist vergeben. Die Auferstehung bedeutet, wir bekommen neues Leben. Siehe, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir in dieser Gewissheit leben. Dass wir in der Gewissheit dieses Ausspruchs leben. Es ist vollbracht. Amen.